Epos-Schnipsel, der Podcast mit Geschichten für Yogis und Yoginis.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Spezialfolge von Epos Schnipsel, dem Podcast mit Geschichten für Yogis und Yoginis. Mein Name ist Anja und ich bedanke mich sehr herzlich, dass du diesen Podcast unterstützt, indem du eingeschaltet hast. Heute habe ich mir eine Gästin eingeladen, die zauberhafte Marie von Ahimsa Yoga Magdeburg. Marie ist nicht nur eine tolle Yogalehrer-Kollegin, sondern selbst eine wunderbare Geschichtenerzählerin und damit meine heutige professionelle Unterstützung. Herzlich willkommen bei Epos Schnipsel, Marie.
Ja, hallo Anja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute bei dir Gast sein zu dürfen.
Ja, schön, dass du da bist. Du hast ja deine eigenen Yoga-Geschichten auf YouTube veröffentlicht und wir packen für unsere Hörerinnen natürlich den Link in die Episodenbeschreibung. Wie bist du dazu gekommen, Yoga-Geschichten zu erzählen? Was fasziniert dich so an den alten Mythen?
Ja, also dazu gekommen bin ich erst einmal zu YouTube generell durch Corona, denn wir wissen alle, die Yoga-Studios mussten schließen und ich hatte leider von jetzt auf gleich nicht die Möglichkeit, online zu unterrichten, aber die Möglichkeit, Videos zu erstellen und auf YouTube hochzuladen. Das ging relativ unkompliziert, dafür war die Technik da. Und dann hatte ich zuerst Videos gemacht, halt Yoga-Videos, ganz normale, und später dann die Geschichten. Und es ist letzten Endes so gekommen, dass ich ein großer Fan bin, schon immer gewesen von Büchern und auch Hörbüchern. Also ich liebe es, Hörbücher zu hören. Und ich liebe Bücher zu lesen, ich liebe Geschichten. Und dann dachte ich mir, naja, eigentlich könntest du das ein bisschen verbinden. Und durch Corona hatte ich ja dann auch mehr Zeit, wie alle Yogalehrerinnen vielleicht. Und habe mir die Zeit dann genommen, mich in die Geschichten einzulesen, in meinen eigenen Worten zu gestalten und als kleine Mini-Hörspiel oder ja, eben einzulesen. Und das hat mir große Freude bereitet.
Ja, deine Geschichten sind auch zauberhaft. Ich bin da drüber gestolpert bei meiner Recherche für meine eigenen Geschichten und kann sie eben auch meinen Hörerinnen empfehlen. In unserem Vorgespräch zu dieser Aufzeichnung hast du mir erzählt, dass du die Themen der alten mythischen Geschichten sehr aktuell findest. Wie genau hast du das gemeint?
Ja, also es gibt ja zum Beispiel die Geschichte über Hanuman, der sich nicht an seine Göttlichkeit erinnern kann und die dann in der Meditation wiederfindet. Ich finde, das ist ziemlich zeitlos, aber ich hatte eine der letzten Geschichten gemacht zu Shiva in seiner Form als Tänzer. Und das war natürlich mitten zu Corona und in dieser Geschichte geht es ja darum, wie er zum Beispiel gegen den Dämonenzwerg Abhasmara kämpft, beziehungsweise durch seinen Tanz gegen ihn kämpft. Und ja, dieser Zwerg wird ja dargestellt als Unwissen oder Missverständnis, genau, eher Unwissenheit. Und Shivas Gegenwaffe ist halt das Wissen. Und ich fand das so erstaunlich, dass man das als, ja, als kleine Fabel nimmt und erkennt, dass Menschen oder dass in Menschen oft Zorn oder Wut entsteht durch Unwissenheit, dass sie sich gewisse Dinge nicht erklären können oder viele Dinge nicht verstehen, was dann wieder zur Folge hat, dass man offen ist für Fehlinformationen und das schürt oft Wut und Hass und dass die Waffe dagegen eigentlich Wissen ist. Und das fand ich erstaunlich aktuell. Ja, genau. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache jetzt seit vielleicht 11, 12 Jahren Yoga. Und ich war viel bei Yoga Vidya. Wer das kennt, weiß, da wird ja sehr viel Wert gelegt auf Spiritualität oder das Angebot dazu ist sehr groß. Und ich fand das immer sehr spannend, die Geschichten zu hören, aber so richtig im Herzen berührt haben sie mich nicht, weil ich sie, glaube ich, nicht so richtig verstanden habe. Also ich fand das ganz spannend und habe mir das wirklich gern angehört, aber fand das auch immer sehr bunt und übertrieben, bis ich dann einmal bei Sundaram kennt vielleicht auch einige, eine Mantra-Yoga-Stunde mitgenommen habe. Und er hat so eine wunderbare Art, diese Geschichten auf unsere aktuelle Zeit zu übertragen. Das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, mal bei Sundaram eine Stunde mitzumachen. Und da ist mir so ein bisschen ein Licht aufgegangen, was die Geschichten mir eigentlich sagen wollen. Und genau, da ging eigentlich meine Begeisterung dann los. Wie gesagt, das hat viele Jahre gebraucht. Ich habe viele Jahre Yoga gemacht, ohne wirklich dahinter zu schauen. Also hinter diese Geschichten.
Ja, muss ich sagen, ging mir genauso. Also ich habe viele Jahre Yoga gemacht, aber einfach eher so als Art Workout. Also das war alles sehr körperlich. Und da hat es bei mir auch eine Weile gedauert, bis ich mich da in die tieferen Ebenen getraut habe. Ich habe übrigens letzte Woche eine Kurzfolge veröffentlicht, wo ich auch nochmal drüber spreche, was diese Geschichten mit einem machen, wenn man sich traut hinzuschauen und sie versucht zu verstehen und vielleicht auch einfach mehrdimensional draufzuschauen und offen ist für diese bunten, übertriebenen Bollywood-Geschichten, die aber doch dann eigentlich sehr, sehr viel ausdrücken wollen.
Ganz genau, ja. Also dass es einfach nicht um den Affengott geht, den man da sieht, dass man ernst nimmt, dass es diesen in dieser Gestalt gibt, sondern einfach schaut, wofür steht er, was will mir die Geschichte erzählen. Darauf kommt es ja letztlich an. Ne?
Ganz genau. Du unterrichtest ja auch Yoga. Hast du eigentlich ein Ritual, mit dem du deine Yogastunden beendest?
Ich bedanke mich auf jeden Fall bei meinen Yoga-Teilnehmern immer, dass sie Yoga praktiziert haben. Das ist mir schon wichtig, ja.
Ja, das mache ich auch. Ich beende meine Stunden damit, die Hände in Anjali Mudra an Stirn, Hals und Herzchakra zu legen. Damit wünschen wir uns klare Gedanken, wahre Worte, Dankbarkeit im Herzen. Genau, und unser Chakra-Energiesystem taucht ja in vielen spirituellen Heilmethoden und auch in der Welt der Komplementärmedizin oft auf. Und ich finde, ergänzt auch unsere Yoga-Praxis wunderschön.
Absolut. Also ja, das dürfte ja allen klar sein, dass wir unsere Asanas ausüben, um auch auf unsere Chakras damit zu wirken. Und nicht nur auf den Körper.
Möchtest du vielleicht ganz kurz, ganz grob zusammenfassen, was wir unter dem Chakra-Energiesystem verstehen für die Hörerinnen, die vielleicht noch weniger Kontakt damit hatten?
Genau, Chakras sind ja die sogenannten Energiezentren. Ja, wir gehen ja im Yoga davon aus, dass die Nadis, dieses Netz von Energieleitbahnen durch unseren Körper fließen oder das Prana, die Energie durch unseren Körper fließen lassen. Und die Chakras sind die dazugehörigen Energiezentren und im Yoga betrachten wir oft die sieben Hauptchakras entlang der Wirbelsäule, die alle verschiedene Eigenschaften haben oder für verschiedene Eigenschaften stehen. Und ich finde es eigentlich immer ganz spannend zu schauen, tut mir jetzt der untere Rücken weh, was ist da für ein Chakra, wofür steht das noch? Also das sind eigentlich ganz spannende Sachen, die man sich ruhig mal anschauen kann, ne?
Das Wort Chakra wird aus dem Sanskrit frei mit dem Wort Rad übersetzt. Man kann sich das auch so ein bisschen vorstellen, mit sich drehend schneller oder langsamer drehenden Scheiben.
Genau, und auch hier wieder das schöne kunterbunte Indien, was das natürlich gerne auch als bunte Lotusblüten darstellt, diese Räder. Ja, da haben wir wieder dieses schöne fabelhafte aus Indien, ne?
Fabelhaft und farbenfroh. Genau, unsere Chakren sind ja quasi wie Schleusen, die den Energiefluss durch unser Verteilernetz Nadis verteilen. Und naja, man sagt eben auch, dass wenn unsere Energie nicht frei fließen kann, dass dann langfristig Probleme auftreten können, also sowohl körperliche wie auch geistige.
Und ganz genau.
Und ja, und das manifestiert sich dann eben als so vielleicht auch als emotionales Ungleichgewicht. Man ruht nicht in sich, fühlt sich nicht wohl. Und dann macht es schon Sinn, sich die Chakren anzuschauen. Und das können wir eben auch gut in unserer Asana-Praxis. Heute gibt es natürlich dazu eine schöne Geschichte. Und da muss ich kurz den Hörerinnen und dir unsere heutigen Charaktere vorstellen. Zumindest zwei stelle ich ein bisschen genauer vor. Das ist einmal der großartige Architekt des Universums, Von dem haben wir kurz schon mal in einer vorigen Episode gehört, als er von Indra beauftragt wurde, einen prachtvollen Palast zu bauen. Das ist der Vishvakarman. Er ist derjenige, der das gesamte Universum einschließlich Erde, Himmel und Weltall designt und gebaut hat. Er war es auch, der den Göttern ihre Streitwagen und Waffen herstellte. Das ist noch ein ganz wichtiger Hinweis, den müssen wir uns merken. Und dann erinnert ihr euch vielleicht auch noch an Surya. Er war derjenige, den Hanuman mit seinem Sprung nach der Mango erzürnte. Und das geschah in unserer Episode 2. So, Marie, bist du schon gespannt?
Ich bin sehr gespannt und ich freue mich sehr auf deine Geschichte.
Also, dann lass mich heute die Geschichte einer strahlenden Liebe erzählen. Der großartige Architekt Vishvakarman hatte eine liebenswerte Tochter namens Samjana, die so wunderschön war wie 10.000 strahlende Monde. Samjana verliebte sich unsterblich in Surya, den Sonnengott. Ihr Vater gab ihr seinen Segen und so wurde Samjana mit Surya vermählt. Die beiden waren sehr glücklich und sehr verliebt. Und obwohl Samjana unglaublich schön und strahlend war, war doch Surya als Gott der Sonne noch strahlender. So wurde es mehr und mehr unmöglich für Samjana, in Suryas Nähe zu sein. Sie liebte ihren Mann so sehr, doch es war ihr schlicht nicht möglich, seine Strahlkraft und Hitze zu ertragen. Sie konnte ja nicht einmal die Augen offen halten, um ihn anzuschauen, so sehr wurde sie geblendet. Samjana war gerade zum zweiten Mal schwanger geworden, als die Ehe ernsthaft zu kriseln begann. Sie musste sich immer häufiger von Surya fernhalten, um sich nicht zu verbrennen. Surya war erzürnt, dass seine Frau sich scheinbar respektlos verhielt und ihn nicht einmal anschaute. Und wie das bei Paaren eben so ist, kann sich eine Kleinigkeit auftürmen zu einem handfesten Streit. Daher gipfelte Suryas Zorn eines Tages in einem Wutausbruch, in dem er Samjana drohte, ihr noch ungeborenes Kind zu verfluchen. Samjana war verunsichert, verwirrt, hatte Angst um das Kind im Leib und war im Zwiespalt, denn sie liebte ihren Mann, hatte aber auch Angst vor seinem Zorn. Um Zeit zu gewinnen und einen Ausweg zu finden, entsann sie einen Plan. Sie hauchte ihrem eigenen Schatten Leben ein und nannte ihre Zwillingskreatur Chaya. Sie befahl Chaya, bei Mann und Kindern zu bleiben, während sie selbst sich aufmachte, um sich im Wald zu verstecken. Dort nahm sie die Gestalt einer Stute an und wollte die Zeit und Einsamkeit nutzen, um eine Lösung für ihr Problem zu finden und ihre Ehe zu retten. In der Zwischenzeit lebte Surya zufrieden weiter mit Chaya, ohne zu merken, wer diese eigentlich war. Bald schon wurde Chaya schwanger und bekam eigene Kinder. Und prompt war sie nicht mehr die liebenswerte Mutter für Samjanas Kinder, sondern wurde mehr und mehr zu einer bösen Stiefmutter. Samjanas Kinder beschwerten sich beim Vater und beschworen, dass diese Frau unmöglich ihre eigene liebliche Mutter sein könne. Surya stellte Chaya zur Rede und diese gab tatsächlich die Täuschung zu. Sie erzählte, wie sie von Samjana erschaffen und beauftragt wurde, deren Platz als Mutter der Kinder und als Suryas Ehefrau einzunehmen. Surya war sehr traurig darüber, seine geliebte Samjana verloren zu haben und machte sich sofort auf den Weg, sie zu suchen. So kam er zum Haus seines Schwiegervaters, Vishvakarman, und bat diesen um Hilfe, seine Frau zu finden und die gemeinsame Liebe und Ehe zu retten. Dieser überlegte lange, wie er seiner geliebten Tochter und deren Gemahl helfen könne und beschloss, genügend Strahlen von Surya abzuschaben, dass seine schöne Tochter Samjana sich unbedenklich nah bei Surya aufhalten könne, ohne weiterhin von dessen Strahlkraft geblendet zu werden. Vishwakarman gelang es tatsächlich, Hitze und Helligkeit von Surya auf ein Achtel zu reduzieren. Dieser vermisste natürlich seine geliebte Frau, ließ es geschehen und war dem Schwiegervater dankbar für die Hilfe. Sogleich begab er sich in den Wald, um seine Frau zu finden. Er sah sie in ihrer Pferdegestalt von weitem zwischen den Bäumen grasen, und um sich ihr nähern zu können, verwandelte er sich selbst ebenfalls in ein Pferd. Sie lebten noch eine Weile in ihren Pferdegestalten im Wald, bevor sie gemeinsam nach Hause zu den Kindern zurückkehrten und von nun an alle glücklich zusammenlebten. Als die abgetrennten gleißenden Sonnenstrahlen auf die Erde fielen, sammelte Vishwakarman diese ein und baute neben ein paar anderen Waffen, wie zum Beispiel das Trishul, der Dreizack von Lord Shiva, ein riesiges, sich drehendes Rad daraus, das Sudarshan-Chakra. Dieses Chakra wurde zu Gott Vishnus wichtigster Waffe. Und dazu gibt es andere Geschichten.
Wunderschön. Also auch hier wieder aktueller Bezug, Beziehungsprobleme. Solange es Menschen gibt, ne? Was machen wir nicht alles, um mit unserem Partner, um Konfrontation mit unserem Partner auseinander, also aus dem Weg zu gehen? Wir verwandeln uns in Pferde und anstatt darüber zu reden, ne?
Ich glaube, wenn das tatsächlich möglich wäre, dass wir uns in Pferde verwandeln könnten, dann gäbe es sehr viele Pferde auf dieser Welt. Ja, ich glaube, dass man hier auch schauen muss, dass man das Wort Waffe, also das Chakra, das Vishwakarman hergestellt hat, dieses Rad, dass man das nicht als Waffe ausschließlich im destruktiven Sinn verstehen darf. Ich glaube, Sudarshan Chakra wird als Medium angesehen, welches den Menschen hilft, ihnen den spirituellen Weg zur Erlösung zu ebnen. Mit seinen 108 gezackten Klingen zerstört es das Böse, ohne dabei tatsächlich wie ein Messer jemanden zu töten, also wie eine Waffe, wie wir uns das vorstellen. Ich finde auch, die heutige Geschichte erinnert so ein bisschen an einen Heftroman. Die beiden Liebenden treffen sich, aber ein scheinbar unüberwindliches Hindernis vereitelt, dass sie zusammenkommen, und doch dann die Rettung mit Happy End.
Absolut. Also ich kann förmlich die schnulzige Musik im Hintergrund hören und wunderbar. Wirklich sehr schön.
Unsere heutige Asana ist natürlich passend zur Geschichte Chakrasana. Die tiefe Rückbeuge, in der wir versuchen, Hände und Füße möglichst nahe zu bringen, damit unser Körper die Form eines Rades ähnelt. Für die, die sich das nicht vorstellen können, in der Gymnastik nennt man es auch die Brücke. Meistens gelingt uns das ein bisschen besser in Urdhva Mukha Dhanurasana, dem heraufschauenden Bogen, bei dem wir auf dem Bauch liegen und nach hinten greifen, um die Füße zu erreichen. Es ist ja eine ganz ähnliche Rückbeuge, die vielen leichter fällt. Unterrichtest du gerne Chakrasana?
Ich biete es oft an in Verbindung mit der Schulterbrücke, dass ich sage, wer möchte, kann einen Schritt weiter gehen. Grundsätzlich finde ich es schwierig. Also ich habe selbst Probleme im unteren Rücken und ich denke, Yoga am Anfang hat mir da nicht besonders gut getan, denn gut, da war ich Mitte 20 und wie das so ist in unserer Gesellschaft, du willst natürlich der Beste sein, und ich war aber steif wie ein Brett, nur rückbeugen konnte ich gut, und dann habe ich die natürlich besonders extrem gemacht, ne? Ohne darauf zu achten, wie ich es dann in meiner Yogalehrerausbildung gelernt habe, trotzdem Länge im unteren Rücken zu behalten und dergleichen. Und interessanterweise, ja, ich gehe mal davon aus, dass jeder Yogalehrer, jede Yogalehrerin die entsprechenden Teilnehmer kriegt, die zu ihm passen. Und ich habe viele, die wirklich viel im Büro sitzen, viel Rückenprobleme haben. Und gerade bei den Herren kann ich dann dasselbe beobachten, ja, dass sie sich sofort in alle Rückbeugen schmeißen und hinterher dann ouchen, ja. Und darum mache ich es wirklich vorsichtig und gucke wirklich genau, wer ist heute dabei und kann ich das anbieten. Und wie gesagt, dann mache ich es gerne, dass wir die Schulterbrücke praktizieren, und wer dann einen Schritt weitergehen möchte, gern noch ins Rad kann. Ich persönlich liebe, wie gesagt, Rückbeugen, auch wenn ich sie jetzt deutlich achtsamer ausführe. Aber ich denke, das ist gerade für unsere Haltung wichtig. Ich glaube, viele neigen zum Rundrücken, ich auch. Und wir schauen halt viel nach unten, seitdem es Handys gibt. Und da sind die wirklich sehr wichtig. Und ich finde Rückbeugen auch natürlich entsprechend wichtig, um unsere Herzen zu öffnen. Ne? Also das ist ja eine der größten Waffen, finde ich, dass man wirklich schaut, dass man den Leuten die Herzen öffnet, dass sie nicht verbittert oder ängstlich sind, sondern mit offenem Herzen durch die Welt gehen.
Ja, schön gesagt. Das ist ja das Tolle an der Asana-Praxis, dass wir eigentlich immer Alternativen haben. Also dass für jeden Yogi und für jede Yogini ist ja irgendeine Version, sei es jetzt die Schulterbrücke, der umgekehrte Tisch oder das volle Rad, ist ja zugänglich. Also das ist ja auch das Schöne an unserer Praxis. Und das sage ich oft in meinen Stunden, dass man eben in einer Yoga-Einheit kann man einen 70-Jährigen haben oder eine 14-jährige Gymnastin oder Menschen, die sehr beweglich sind oder Probleme im unteren Rücken haben, und dass man trotzdem alle gemeinsam praktizieren kann und jeder eben seine eigene Version der Asana anbietet und dass man eben sich nicht vergleichen soll, wie du das erklärt hast, wie du das vielleicht als junge Frau gemacht hast.
Absolut. Und da muss man die Leute aber auch erstmal hinführen, habe ich das Gefühl. Das kann auch ein langer Weg sein, den Leuten klarzumachen, nicht jeder Asana ist für jeden, und schau bitte, was deinem Körper gut tut. Ja, Yoga wird immer dem Körper angepasst, nicht umgekehrt, aber das muss man den Leuten erstmal wirklich verständlich machen, ne?
Das musste ich als Yoga-Lehrerin auch erst lernen vor ein paar Jahren. Ich habe dann oft auch die herausfordernde Version gezeigt und damit Teilnehmer motiviert, das nachzumachen. Und das mache ich überhaupt gar nicht mehr. Ich mache immer die leichteste Version, wenn ich es demonstriere, und sage, und wenn du in deiner Praxis dann eine etwas ausgedehntere Alternative hast, dann kannst du das natürlich gerne tun. Aber ich gebe keine Ideen, dass Menschen, die vielleicht noch gar nicht so weit sind, sich in eine Situation bringen, die ihnen nicht gut tun.
Und das ist ja auch wieder so ein Punkt, ne, dass man auch als Yogalehrerin erstmal dran wachsen darf, zu sagen, ich stehe jetzt hier vor der Gruppe, aber ich muss jetzt nicht die perfekte Asana können, weil man spürt ja schon so einen gewissen Druck am Anfang, dass man genauso aussehen möchte oder muss wie auf einer Yoga-Zeitschrift, das oft abgebildet ist, aber so ist es ja nicht, ne?
Ja, genau. Am Anfang habe ich auch viel unterrichtet, Asanas, die ich besonders gut konnte, selber gut konnte. Natürlich, dass man will man sich nicht die Blöße geben zu sagen, tja, das habe ich leider nicht im Programm. Aber da bin ich auch hinausgewachsen daraus.
Also inzwischen kann ich mir da auch immer einen Spaß draus machen und sage, so schaut mal her, Vorbeuge ist nicht meine Übung. Vielleicht könnt ihr schon ein bisschen weitergehen. Also das darf man ja ruhig auch mal so kommunizieren, ne?
Ja, absolut, absolut. Ich nehme auch gerne Stunden. Eine meiner Lieblingslehrerinnen ist schon fast 70 und die ist natürlich auch nicht mehr so geschmeidig, wie sie es wahrscheinlich vor 30 Jahren war. Und trotzdem ist es für mich eine der besten Yoga-Lehrerinnen für mich. Und ich nehme wahnsinnig gerne teil, auch wenn sie vielleicht Asanas nicht mehr zeigen kann, wie sie es konnte.
Welche Chakras sind denn bei Chakrasana angesprochen? Sind das tatsächlich alle 7 Hauptchakras?
Ich würde schon sagen, denn die Rückbeuge betrifft ja die gesamte Wirbelsäule. Und auch eben durch die Umkehrhaltung.
Ja, finde ich auch. Weil man denkt ja erst, Rückbeuge ist ja primär eher so das Herzchakra. Aber bei Chakrasana ist ja tatsächlich die ganze Wirbelsäule gebogen.
Finde ich auch, denn das Rad oder der Kreis, den es ja eigentlich beschreiben soll, steht ja für die Vollendung unseres inneren Energieflusses. Und ich glaube, da geht es eben wieder darum zu sagen, ja, das soll ja im Idealfall durch alle Chakren im Kreis fließen. Und in Chakrasana kann es uns eben auch gelingen, unser Bewusstsein auf unsere Chakren zu lenken und diese Ansammlung von potenzieller und vielleicht schlafender Energie zu wecken.
Ja, also wie gesagt, ist auch eine meiner Lieblingsasanas, aber sollte absolut mit Achtsamkeit praktiziert werden. Achtsamkeit für den eigenen Körper.
Marie, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, dass du heute mein Gast warst. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht mit dir und ich habe wieder so viel lernen dürfen. Ich freue mich, dass du da warst.
Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Dein Podcast ist wirklich super und ich freue mich daran, beteiligt gewesen sein zu dürfen. Vielen Dank für das schöne Gespräch und natürlich auch für die ganz tolle Geschichte.
Ja, gerne. Und ich bin natürlich ganz gespannt, was unsere Hörerinnen sagen. Das Feedback auf diese Folge bin ich ganz gespannt. Also schreibt mir eine E-Mail oder findet uns auf Instagram. Ihr findet einen Link zu Maries Seite in der Episodenbeschreibung. Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, wem diese wunderbare Stimme gehört, dann schaut in der Episodenbeschreibung nach. Und dann sage ich, vielen Dank und bis zum nächsten Epos-Schnipsel.